ARD Sounds.
Welt macht China.
中东事务应该由地区各国自主决定.
Wir hören hier den chinesischen Außenminister Wang Yi. Er verurteilt in einer Pressekonferenz den Angriff der USA auf den Iran Mitte März. Er sagt, Angelegenheiten im Nahen Osten sollten von den Ländern der Region selbstständig geregelt werden. Der Plan einer Revolution oder das Streben nach einem Regimewechsel werden keine Unterstützung in der Bevölkerung finden. In dieser Folge von Welt macht China sprechen wir darüber, welche Rolle China in Iran und den Golfstaaten spielt, besonders im Hinblick auf den Krieg, wirtschaftlich, technologisch und geopolitisch.
China setzt im Iran-Krieg eigene Technologien ein, weil es ein ideales Labor ist, um zu sehen, wie sie funktionieren, wie die Amerikaner darauf reagieren und letztendlich auch ein Werbefilm dafür, sie auch an andere weiterzuliefern, was den Einflussbereich der Chinesen weiter verstärken wird.
Das ist Sicherheitsexpertin Maybrit Stumbaum vom Spear Institute. Sie wird uns später noch mehr dazu sagen, warum der Iran-Krieg nützlich für China ist und warum er ein Testfeld für Kriegsführung ist. Etwas, das in Bezug auf Taiwan wichtig für China sein könnte. Zunächst schauen wir uns aber erstmal an, wie spürbar der Iran-Krieg im chinesischen Alltag ist. Schön, dass ihr bei dieser Folge von Welt macht China dabei seid. Uns gibt es in der ARD Sounds App und bei anderen Podcast-Anbietern. Mein Name ist Joyce Lee. Das war für viele ein Schock. Ende Februar griffen die USA und Israel den Iran an und schon seit Jahren gibt es Spannungen, Sanktionen und immer wieder militärische Zwischenfälle. Es ginge laut den USA unter anderem darum zu verhindern, dass der Iran irgendwann Atombomben baut und Ende Februar 2026 ist die Situation dann eskaliert. Israel und die USA griffen an, der Iran schlug zurück, griff auch US-Stützpunkte und andere Ziele in der Golfregion an. Fakt ist, dieser Krieg macht sich in der ganzen Welt bemerkbar. Wichtige Handelsrouten wie die Straße von Hormuz können nicht passiert werden und weltweit steigen Energiepreise. Auch in China. Wir konzentrieren uns hier in dieser Weltmacht-China-Folge auf Chinas Rolle im Iran-Krieg und starten mit dir, Antje Bonhage. Du bist unsere Korrespondentin in Beijing und bekommst das hautnah mit. Hallo Antje.
Hallo Joyce.
Antje, erst einmal die Frage, redet man in China über den Iran-Krieg? Also ist der Thema?
Ja, der Krieg ist ja auf jeden Fall ein Thema. Vieles läuft online, oft emotional aufgeladen, teilweise auch unsachlich, wie wir das in Deutschland zuweilen ja auch kennen. Das geht so weit, dass bei manchen Menschen richtig so etwas wie Schadenfreude mitschwingt, darüber, dass westliche Demokratien, allen voran die USA, so chaotisch agieren. Chaotisch, dieses Wort wird hier in dem Zusammenhang zurzeit sehr oft gebraucht. Für Chinesen ist Chaos einfach eine Horrorvorstellung. Es gibt Hass auf die USA, weil sie in der Golfregion so ein Chaos anrichten. Und ziemlich aufgebracht war zum Beispiel ein LKW-Fahrer, dem meine Fernsehkollegen in Peking hier gerade begegnet sind. Der sagt dann, Frieden ist doch etwas Gutes, warum also Krieg? Auch die USA verstehen das doch eigentlich. Aber trotzdem wird Krieg angezettelt, das ist wirklich widerlich. China beginnt keinen Krieg von sich aus. Das Ganze ist abscheulich und ungerecht. Wie kann man nur davon sprechen, einfach einen Staat zu vernichten? Das ist schließlich ein souveräner Staat. Zu sagen, man könnte ihn einfach auslöschen, ist echt bösartig. Also solche Töne hört man hier zuweilen. Und man muss dazu sagen, dass die Region für China nicht unwichtig ist, denn etwa die Hälfte seines Öls bezieht China aus den Golfstaaten. Zu hören und in Online-Chats zu lesen ist deshalb auch echte Sorge, nämlich vor steigenden Energiepreisen. Aber auch Angst um Frieden und Stabilität in der Welt. Und vor allem in intellektuellen Kreisen beschäftigt man sich durchaus mit der Frage, wie sehr China von einem weiteren Flächenbrand betroffen ist. Die chinesischen Staatsmedien berichten über den Iran-Krieg vor allem als völkerrechtswidrige amerikanisch-israelische Eskalation. China selbst erscheint dabei als mit Bedacht agierende Friedensmacht und eher ausgeblendet werden dabei die inneren Konflikte im Iran und die Repressionen der Bevölkerung durch das Regime.
Wie macht sich denn der Krieg im Alltag bemerkbar, also auf den Alltag der einzelnen Menschen?
Autofahrer, die kein Elektroauto fahren, die können Auswirkungen auf die Energiepreise merken an der Tankstelle. In China sind die Preise für Benzin und Diesel staatlich reguliert Und sie wurden nun seit Beginn des Kriegs ein paar Mal angehoben. Das hält sich noch einigermaßen in Grenzen und ist noch nicht allzu stark spürbar. Beim Fliegen sind auf Inlandsstrecken die Treibstoffzuschläge gestiegen und Tickets vor allem für internationale Flüge sind deutlich teurer geworden. Eine chinesische Kollegin in meinem Umfeld, die verzichtet zum Beispiel deshalb auf eine Urlaubsreise nach Europa, die sie demnächst angedacht hatte. Ihr ist das Fliegen jetzt einfach zu teuer geworden.
Nun ist es bei China so, das Land hat in den letzten Jahren die eigenen Ölreserven ausgebaut. Wie lange kann China mit diesen Ölreserven auskommen?
Also man sagt hier so knapp 4 Monate. Um die Versorgung stabil zu halten, hat die Regierung kleinere Raffinerien ausdrücklich dazu aufgefordert, ihre Produktion nicht zu drosseln. Diese Betriebe stehen für rund 1/4 der Raffineriekapazität in China.
Wir haben ja eben darüber geredet, dass die chinesische Regierung den Angriff auf den Iran verurteilt. Wo sieht sich Beijing in dem Konflikt genau?
Ja, China sieht sich in diesem Konflikt als Friedensmacht und möglicher Vermittler. Definitiv nicht als Kriegspartei. Der chinesische Außenminister Wang Yi drückte das auf einer Pressekonferenz so aus. Chinas Aufstieg solle nicht dem alten Muster von Großmachtpolitik und Expansion folgen, sagt Wang Yi. Stattdessen wolle das Land auf friedliche Entwicklung setzen und auch andere Staaten zu diesem Kurs ermutigen. Das Ziel sei eine Welt mit dauerhaftem Frieden, mehr Sicherheit, gemeinsamem Wohlstand, Offenheit und einer sauberen Umwelt, so der chinesische Außenminister. Und von Anfang an hat Beijing den Angriff auf den Iran scharf verurteilt und fordert immer wieder sofortige Waffenruhe. Wir hören hier die Sprecherin des Außenministeriums der Volksrepublik China, Mao Ning, und sie sagt, mit militärischen Mitteln lasse sich das Problem nicht grundlegend lösen. Eine Eskalation des Konflikts liege im Interesse keiner Seite. China, sagt sie, fordere die beteiligten Parteien auf, ihre militärischen Operationen sofort zu beenden, so schnell wie möglich Friedensgespräche aufzunehmen und die offenen Fragen durch Dialog und Verhandlungen zu lösen. Außerdem müsse unbedingt verhindert werden, dass es zu noch größeren Verwerfungen für die Weltwirtschaft und die globale Energiesicherheit kommt.
Beijing sieht sich in dem Konflikt also als besonnener Vermittler und so stellt sich China auch bei anderen Konflikten oft dar. Also es ist nicht das erste Mal, dass wir diese Vermittlerrolle bei Beijing hören. Aber was ist da dran? Stimmt das?
Na, gleichzeitig ist es auch kein neutraler Schiedsrichter. Dafür ist China politisch und wirtschaftlich viel zu eng mit dem Iran verbunden, vor allem über Energie und strategische Zusammenarbeit. China ist der bei weitem wichtigste Abnehmer von iranischem Öl. Und auch wenn andersrum China nicht abhängig vom Iran ist, es bezieht etwa 12% seines Rohöls aus dem Iran, so spielt die ganze Region für Chinas Ölimporte, aber auch strategisch eine ziemlich wichtige Rolle. Und nochmal in einem Satz auf die Frage, also Beijing möchte als verantwortungsvolle Ordnungsmacht auftreten, es möchte Einfluss ausüben und deeskalieren, aber ohne selbst in den Krieg hineingezogen zu werden.
China hält sich also raus, jedenfalls behauptet das China von sich selbst. Wir werden später nochmal genauer herausfinden, dass das nicht ganz der Wahrheit entspricht. Dazu kommen wir noch. Antje, du hast es gerade schon erwähnt, die China-Iran-Beziehungen sind eng, aber wie eng sind sie genau?
Ja, China und Iran sprechen von einer umfassenden strategischen Partnerschaft. In diesem Jahr, also 2026, feiern die beiden Länder 55 Jahre diplomatische Beziehungen. Dazu kommt das 25-Jahres-Abkommen von 2021. Das soll die wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit langfristig vertiefen.
Die Zusammenarbeit ist ja schon allein langfristig relativ eng, vor allem wegen des Öls, wie du ja schon gesagt hast.
Ja, China ist Irans größter Handelspartner und kauft den Großteil der iranischen Ölexporte. Beide Länder sind also durchaus wichtig füreinander. Gleichzeitig aber vermeidet Beijing alles, was nach echter Bündnispflicht aussieht. Ja, es ist keine Allianz im klassischen Sinn, keine klassische Militärallianz mit Beistandspflicht, sondern eher eine enge, sehr interessengeleitete Partnerschaft mit klaren Grenzen.
Aber man könnte ja auch davon ausgehen, dass bei so einer interessengeleiteten Partnerschaft militärisch unterstützt wird. Aber warum greift China militärisch nicht ein?
China greift nicht ein, weil Iran für Beijing zwar wichtig ist, aber nicht so wichtig, dass man dafür einen Krieg mit den USA riskieren würde. Das will Beijing auf jeden Fall vermeiden. Chinas Linie ist deshalb diplomatisch stützen, wirtschaftlich nicht fallen lassen, aber militärisch draußen bleiben. Und China kann sich in der Region auch gar nicht einseitig auf den Iran festlegen. Es macht auch noch mit anderen in der Region Geschäfte, vor allem mit Saudi-Arabien, Beijings größter Handelspartner im Nahen und Mittleren Osten und seit Jahren schon Chinas wichtigster Rohöllieferant. Stabilität in der Region ist also wichtig. Mit anderen Worten, Öl muss fließen, Schiffe müssen fahren und Beijing will als Friedensmacht erscheinen, nicht als Kriegspartei.
Okay, es geht also darum, dass China eigene Interessen in der Region beschützen möchte. Aber wie geht es für China jetzt weiter? Bedroht der Iran-Krieg die Volksrepublik akut?
Naja, akut militärisch bedroht ist China durch den Iran-Krieg nicht, aber wirtschaftlich ist die Lage für Beijing schon ernst. Ölpreise, Schifffahrt, Lieferketten. Also deshalb versucht China mehrgleisig vorzugehen, außenpolitisch auf Stabilisierung zu drängen und innenpolitisch die eigene Energieversorgung abzusichern. China ist besser vorbereitet als viele andere Länder, aber ein langer Krieg und eine langfristige Blockade von Hormus würde auch die Volksrepublik China spürbar treffen.
Vielen Dank an Antje Bonhage aus Beijing. Du hast uns die chinesische Perspektive geliefert. Wie das Land in Iran wahrgenommen wird, darum geht es jetzt und dafür geht es nach Istanbul. In Istanbul sitzt unsere Korrespondentin Katharina Willinger. Hallo Katharina.
Hallo, danke für die Einladung.
Du hast von Istanbul aus den Blick auf die Situation in Iran, bist aber auch oft dort gewesen. Mhm. Ist China irgendwie präsent im Iran? Was hast du erlebt?
China ist sehr, sehr präsent im Iran. Das ist mir das erste Mal so richtig bewusst aufgefallen, 2020/21. Und zwar wollten wir da einen Beitrag drehen rund um eine gemeinsame Kooperation, die die beiden Länder damals abgeschlossen haben, über eine strategische Partnerschaft. Und da sollte ich mich quasi für eine Redaktion auf Spurensuche begeben, wie präsent China eigentlich ist. Und plötzlich habe ich China eigentlich überall gesehen, von den Autos auf der Straße. Ich habe mich dann am Ende gefragt, wow, gibt es überhaupt noch Autos, die aus anderen Ländern kommen? So viele chinesische Autos und so verschiedene Marken und Modelle fahren auf Teherans Straßen rum, von Elektroartikeln, also alles auch, was man auf den Märkten sieht, Elektroartikel, aber auch ganz billige Plastikware, stammt eigentlich aus China. Und ich hatte eigentlich den Eindruck, dass der iranische Markt sprichwörtlich überflutet ist von chinesischer Ware.
Wir haben übrigens bei Weltmacht China auch eine Folge zu chinesischen E-Autos gemacht. Hört da gerne rein. Zurück zu uns. Katharina, vorhin haben wir von Antje aus dem ARD-Studio in Beijing gehört, dass China vorgibt, die Vermittlerrolle in dem Iran-Krieg einzunehmen und deeskalieren möchte. Wird China im Iran als möglicher Vermittler im Konflikt wahrgenommen?
Ich weiß nicht, ob man tatsächlich glaubt, dass es der stärkste Vermittler ist. Also es gibt ja auch viele andere Player in der Region, die da gerade mitmischen, auch öffentlich mitmischen, beispielsweise die Türkei, aber auch Pakistan und Ägypten. Aber klar ist, dass natürlich China, dass Beijing für Teheran überlebenswichtig ist. Das heißt, wenn China etwas sagt, dann kann man davon ausgehen, dass das Regime in Teheran auf jeden Fall großen Wert drauf legt, wenn nicht sogar tatsächlich auch drauf hört. Denn man muss sich, glaube ich, ganz klar immer vor Augen führen, dass Beijing die entscheidende Lebensader für das Regime in Teheran überhaupt seit Jahren bereitstellt durch die wirtschaftlichen Beziehungen, durch die Abnahme von Öl, weil der Iran ist ja ein Land, das seit Jahrzehnten massiv sanktioniert ist. Es ist also verboten, Öl beispielsweise vom Iran zu beziehen. Das wird international bestraft. Aber China hält sich beispielsweise daran nicht. Das ist ein großes Thema. Gibt es auch Schattenflotten und so weiter. Und 90% geht man davon aus, 80-90% aller iranischer Ölexporte gehen nach China. Und deswegen ist natürlich das Interesse Teherans, in einem dauerhaft guten Verhältnis mit Beijing zu sein, sehr groß.
Okay, also daran erkennt man ja auch, dass die Beziehung zwischen Iran und China nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch recht eng ist. Wie äußert sich denn Teheran öffentlich zu China? Also was ist da so die offizielle Linie?
Also immer positiv. China ist quasi ein befreundetes Land und man hat ein wunderbares Verhältnis. Man hört keine kritischen Worte. Und in meiner Arbeit fällt mir das immer sehr auf. Wir haben ja als Journalisten große Probleme im Iran, da berichten zu können. Also immer wieder kriegen wir keine Drehgenehmigungen. Es gibt immer wieder Repressionen. Wir kommen gar nicht ins Land zum Teil. Unserem Team, das vor Ort ist, wir haben da lokale Journalisten, die für uns arbeiten, denen wird es schwer gemacht. Aber wenn ich dann im Land bin, dann sehe ich immer, wie das chinesische Staatsfernsehen beispielsweise sehr entspannt arbeitet und eigentlich alles machen kann, was es möchte. Warum? Weil Teheran auch ganz genau weiß, dass man im chinesischen Staatsfernsehen auch nicht kritisch berichtet. Dass man beispielsweise die Proteste, über die wir so ausführlich berichtet haben im Januar, wo so viele Menschen auf die Straße gegangen sind gegen das iranische Regime und auch so viele Menschen getötet wurden, das hat man beispielsweise im chinesischen Staatsfernsehen so ja gar nicht abgebildet. Und da fällt mir immer auf, wie freundschaftlich Beziehungen zwischen zwei Ländern sind, weil sich das dann eins zu eins eben auf unter anderem die Berichterstattung auch auswirkt.
Und hat sich die Beziehung zwischen Iran und China jetzt seit dem Krieg verändert?
Also verändert kann ich nicht sagen. Da ist, glaube ich, sind wir alle auch zu weit weg von den diplomatischen Träten, die es da jetzt gerade sicherlich noch gibt. Aber was schon auffällig ist, jetzt, aber auch im vergangenen Jahr, da gab es ja schon mal einen Krieg, den 12-Tage-Krieg zwischen Israel, den USA und dem Iran. Da gab es eigentlich nur warme Worte aus Beijing. Also es gab keine strategische oder gar schon militärische Hilfe. Und ich glaube, dass das Teheran ziemlich geärgert hat. Aber, und da komme ich wieder auf den Punkt zurück, letztendlich können sie nichts dran ändern, denn sie sind wirtschaftlich abhängig und angewiesen auf China.
Vielen Dank an Katharina Willinger im ARD-Studio in Istanbul. Wir haben jetzt in dieser Folge die chinesische und die iranische Perspektive beleuchtet. Und jetzt schauen wir auf das große Ganze, sprich auf die geopolitische und die technologische Rolle Chinas inmitten des Iran-Kriegs. Es geht darum, dass China nicht so passiv ist, wie es sich gibt. China gibt sich in internationalen Konflikten oft zurückhaltend, fast neutral. Das ist jetzt auch hier beim Iran-Krieg so. Aber hinter den Kulissen spielt das Land eine viel aktivere Rolle, vor allem strategisch, technologisch und geopolitisch. Maybrit Stumbaum beschäftigt sich damit. Hallo, Frau Stumbaum.
Hallo, freue mich, dass ich da sein kann.
Frau Stumbaum, Sie sind Expertin für Sicherheitsstudien und Direktorin am Spear-Institut. Das ist ein Institut, das sich unter anderem mit geopolitischen und sicherheitspolitischen Aspekten auseinandersetzt im asiatischen Raum. Und Sie arbeiten am Institut unter anderem für die EU und sprechen auch immer darüber, warum die Themen, die Sie besprechen, für Deutschland relevant sind. Wir haben eben darüber gesprochen, wie eng die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und Iran sind. Welche geopolitischen Interessen verfolgt China im Nahen Osten bzw. in Westasien?
China hat zwei Zielrichtungen im Nahen Osten. Das eine ist ganz klar die Energieversorgung, eben China als einer der größten Importeure von Öl und Energie, und da spielt der Nahe Osten eine ganz zentrale Rolle. Zum anderen aber hat man von Peking aus eben den Aufbau einer neuen alternativen Weltordnung im Blick, und auch hier spielt der Nahe Osten eben eine sehr relevante Rolle, sei es im Bereich der Belt and Road Initiative, also der großen Konnektivitätsinitiative Chinas, sei es aber eben jetzt auch in der Relevanz der Region für die Energieversorgung weltweit.
China und Iran haben ja eine sehr enge Beziehung, und wir hatten schon gesagt, China ist in einer Vermittlerrolle drin. Könnten Sie noch mal erklären, warum China eigentlich nicht militärisch in diesen Krieg eingreift?
China vermeidet generell, militärisch einzugreifen. Die Volksbefreiungsarmee, das ist die Armee Chinas, die aber eben auf die Partei, auf die kommunistische Partei eingeschworen ist und sozusagen das Ziel hat, die Partei zu stützen. Und die Volksbefreiungsarmee hat selbst keine operationelle Erfahrung seit dem Krieg mit Vietnam vor knapp 50 Jahren. Und deswegen wäre die Möglichkeit, hier eine Schlappe zu erleiden, viel zu hoch. Also China versucht immer eher im Wirtschaftsbereich Einfluss zu nehmen und aber auch mit der direkten Unterstützung der Konfliktparteien durch das Zuliefern von Dual-Use-Gütern, also Gütern, die sowohl zivil als auch militärisch nutzbar sind, mit Satellitendaten, mit anderen Informationen, die dort nützlich sind, und aber auch mit Schutz und Hilfe in den Vereinten Nationen und letztendlich jetzt in Bezug auf Iran zum Beispiel auch den Beitrag, Iran aus seiner Isolation herauszuholen. Also man hat Iran geholfen, indem sie der Shanghai Cooperation Organization vor ein paar Jahren beitreten konnten, den BRICS-Staaten beitreten konnten und damit Iran eben auch aufgepolstert in seiner Verhandlungsposition.
Kurz dazu, die BRICS, das ist ein Verbund von aufstrebenden Ländern des globalen Südens, der als Gegengewicht zu Zusammenschlüssen westlicher Industrienationen wie G7 gedacht ist. Frau Stumbaum, was hat China denn davon, Iran aus der Isolation herauszuholen, wie Sie es ausgedrückt haben?
Für China ist Iran ein sehr spannender Partner in diesem Bereich. Zum einen, weil Iran eben durch die Unterstützung der Houthis, der Hamas, der Hisbollah so ein bisschen auch die Drecksarbeit vor Ort macht, um letztendlich den Einfluss der USA zurückzudrängen, der halt im Nahen Osten sehr stark durch den Einfluss von Israel manifestiert wird. Zum anderen ist Iran so ein richtig spannendes Testlabor für China, weil sie sehen dort, wie amerikanische Militärtechnik umgesetzt wird, wie sie funktioniert, wo sie nicht funktioniert. Und das ist ganz anders als im russischen Krieg in der Ukraine, weil dort kämpfen eben Russland und Ukraine gegeneinander. In diesem Fall kämpfen die USA direkt mit Iran und China kann dort sehr wichtige Lektionen herausziehen für einen etwaigen eigenen Konflikt der USA über Taiwan.
Zu Taiwan würde ich gerne später nochmal kommen und ich würde Sie gerne noch etwas zu den Technologien fragen. Ich konnte jetzt raushören, okay, China sieht den Iran-Krieg als Testlabor, wie Sie gesagt haben, als Testfeld. Welche Rollen spielen dabei bestimmte Technologien konkret?
Eine ganz spannende, zentrale Technologie ist die Satellitentechnologie und eben zu sehen, wie sehr das chinesische Beidou-Satellitennetzwerk funktioniert. Also Iran hat seit Anfang der 2020er Jahre den Übergang vollzogen vom GPS-System, das die Amerikaner kontrollieren, zum chinesischen System Beidou, das eben die Chinesen kontrollieren. Das zweite ist die Entwicklung von Drohnen im Einsatz in Konflikten. Also zum Beispiel hat man gesehen, die Shahed-Drohne, für die Iran jetzt so bekannt geworden sind, war ja ein iranisches Startup mit russischem Geld, am Anfang nur $1 Million, die dann sehr erfolgreich diese Drohnen aufgebaut haben und eingesetzt haben.
Nochmal kurz zur Einordnung, also Beidou, das ist das chinesische globale Satellitennavigationssystem, das ist vergleichbar mit GPS, wie Sie auch gesagt haben, Frau Stumbaum, das wird, also damit wird Positionsbestimmung, Navigation und auch die Zeitmessung ermöglicht, sowohl für Smartphones, Autos oder auch eben für das Militär. Warum hat sich der Iran entschieden, das chinesische Beidou zu nutzen und nicht mehr GPS?
Das Interessante an diesen Satellitennetzwerken wie GPS oder in Europa eben Galileo oder eben Beidou ist, dass sie immer einen militärischen und einen zivilen Nutzen haben. Und das heißt, auf der einen Seite haben sie dann den Ausbau für zivile Zwecke, aber im Militärfall kann eben dieses Satellitennetzwerk anders ausgerichtet werden, zeitlich verzögert werden oder eben auch gestört werden. Das nennt man dann Jammen. Und dann ist es sehr relevant, in welchem Netzwerk sie sind. Und Iran hat die Erfahrung eben im letzten Jahr gemacht. Es gab den 12-Tage-Krieg 2025 und da war eben ein Teil der Drohnen Irans noch im GPS-Netzwerk, das von den Amerikanern kontrolliert wird. Und die Amerikaner haben es eben erfolgreich gestört, verzögert und damit eben einige der Angriffe abwehren können. Und eben kurz danach hat Iran dann die vollkommenen Übergang vollzogen in das Beidou, in das chinesische Netzwerk. Seit Anfang 2020 waren sie damit dabei. Und das hat man genau jetzt gesehen, dass bei diesem Konflikt es eben nicht mehr möglich war, die iranischen Drohnen zu stören.
Der Iran hat ja nie offiziell bestätigt, dass es chinesische Technologien benutzt. Jetzt benutzt das Land aber Beidou, ein chinesisches globales Satellitennavigationssystem. Welche Ausmaße hat das eigentlich?
Das ist ein Zeichen dafür, dass China eben sehr rundumfassend Iran unterstützt, weil es ist zum anderen das Beidou-System, es sind aber zum anderen aber auch chinesische Firmen, mit denen die iranische Regierung enge Verbindungen geknüpft hat. Also da ist eben das Beispiel zum Beispiel des Changguang Satellite Technology oder auch die Minospace Technology, die beide eben sehr eng mit der Volksbefreiungsarmee zusammenarbeiten und die Iran jetzt helfen bei der satellitengestützten Aufklärung und bei Überwachungsoperationen. Also zum Beispiel Changguang Satellite Technology können eben bis zu 50 Zentimeter genau Bilder liefern, die schon bereits den Houthis geholfen haben, Schiffe zu identifizieren im Roten Meer. Und das machen sie mit 300 Jilin 1 Minisatelliten, also wirklich sehr kleinen Satelliten, die so im Dreieck fliegen, in ca. 600 Kilometern Orbithöhe und eben sehr effektiv. Also das ist die eine Seite, direkt mit Firmen zur Satellitentechnologie zusammenzuarbeiten. Es gibt noch die andere Seite. Es gibt zum Beispiel die Firma Miser Vision, die eben mit KI-gestützter Zielidentifikation sehr scharfe Bilder ins Internet stellt, die Iran dann offensichtlich genutzt hat zum Zielen auf amerikanische Stützpunkte. Und das ist wirklich nach den Aussagen eines amerikanischen Ex-Generals eine große Gefahr für die US-Streitkräfte, weil alles, was mindestens 24 Stunden am Boden steht, wird damit zum Ziel und zwar sehr genau.
Um da nochmal drüber zu sprechen, welche geopolitischen Vorteile hat es dann, dass China seine Technologien oder auch Satellitentechnologien auszubauen und dann anderen auch zur Verfügung zu stellen?
China verfährt in der Satellitentechnik im gleichen Bereich, wie es auch in allen anderen Industrien, die es als Kernindustrien identifiziert hat, verfährt. Man macht eine sehr starke kommerzielle Kooperation, also zivile Kooperation, die eben fruchtbar ist für beide Seiten, die aber gleichzeitig den Einfluss Chinas wesentlich ausbaut und dann eben im Krisenfall China eben auch einen ganz substanziellen Hebel in die Hand gibt, um hier Einfluss zu nehmen. Weil genau wie die Amerikaner eben das GPS stören konnten, können natürlich auch die Chinesen dann damit warnen, Beidou zu stören, wenn etwas nicht in der Richtung läuft, wie sie das wollen.
Jetzt hatten Sie eben auch gesagt, dass für China, sage ich mal, diese Strategie ein Testlabor ist. Und Sie hatten eben gesagt, dass es auch etwas mit Taiwan zu tun hat. Wie meinten Sie das?
Also zum einen sieht man eben, wie die Amerikaner agieren in einem militärischen Fall, jetzt ganz aktuell. Man sieht, welche Strategien angewandt werden. Man sieht vor allen Dingen, wie die Amerikaner im Bereich elektronische Kampfführung arbeiten, Präzisionsschläge, Tarnkappenflugzeuge, Raketenabwehrsysteme. Und das ist sehr wichtig für die Volksbefreiungsarmee und ihre Modernisierung, um zu sehen, wie schaut der potenzielle Gegner denn aus. Zum anderen verschießen die Amerikaner auch ihr Material. Also vor allen Dingen im Bereich der Abfangraketen, also der Patriots, ist eben die Produktion nicht so umfangreich pro Jahr. Und man sieht dann eben, dass jetzt diese Systeme eben im Nahen Osten verschossen worden sind. Man hat gesehen, wie aus Japan, aus Südkorea Material und auch Leute abgezogen worden sind. Also eben Material, eben das sogenannte THAAD-System, das in Korea eben für die Luftabwehr aufgebaut war, wie aus Japan Marines, also US-Soldaten abgezogen worden sind. Und das ist eben auch spannend, um zu sehen, wenn es zu einem Taiwan-Konflikt kommt, dann sind diese Assets sozusagen, also die sowohl das Material als auch die Personen derzeit nicht da, aber eben teilweise müssen sie auch erst wieder aufgefüllt werden. Und dann hat man aber auch gesehen bei der Straße von Hormuz, Iran konnte diese ganze Straße schließen als der schwächere Gegner mit relativ wenig Aufwand. Also wäre das eben auch eine Blaupause vielleicht, um die Straße von Taiwan zu schließen. Und durch die Straße von Taiwan geht eben 60% des globalen Containerverkehrs. Also wenn man die schließen würde, dann wäre das wirklich ein wirtschaftlicher Aufschrei durch die ganze Welt. Und wenn man das schafft, ohne Militär einzusetzen, dann ist das natürlich ein enormes Druckmittel auf Seiten Chinas.
Welche Lehren zieht denn China dann aus dem Iran-Krieg über die eigene Technologie?
Für China ist der Konflikt zwischen den USA und Iran sehr spannend für ihre Lektion, weil sie sehen, dass es funktioniert, dass das Beidou-3-System funktioniert. Sie sehen auch die Schwierigkeiten, die die Amerikaner haben. Sie sehen auch, wie gut das Targeting über die Satellitenaufklärung funktioniert. Und gleichzeitig sind sie keine aktive Kriegspartei. Also sie bekommen sozusagen keinen schwarzen Peter zugeschoben, können aber die Lektionen herausnehmen, ohne militärisch eingreifen zu müssen. Und deswegen ist es für die chinesische Seite sehr spannend zu sehen, dass es funktioniert. Aber es ist auch ein wunderbares Werbemittel, dass eben auch andere Staaten auf dieses System zugreifen wollen. Und das ist genau auch der Knackpunkt. Weil eben genauso wie die Amerikaner können eben auch die Chinesen das dann lenken. Und Iran hat sich jetzt eben von einer Abhängigkeit in die andere Abhängigkeit begeben.
Steckt denn in dieser Strategie für China irgendwo auch ein Risiko?
Das Risiko für China ist immer in dem Moment, wo es Sanktionen fürchten muss aus dem Westen. Und da sieht man zum Beispiel, dass China keine direkten Raketen oder dergleichen liefert in sanktionsgeplagte Länder. Und so kann man immer sehen, dass die Kooperation dort stattfindet, wo man entweder keine Sanktionen fürchtet oder es geht eben über private Firmen, in denen es aber einen staatlichen Anteil gibt.
Sie hatten ja eben auch schon gesagt, dass die USA USA sich Chinas Strategie auch bewusst ist. Und vorhin hatten wir nämlich mit Antje gesprochen und sie hatte ja gesagt, dass in China der Westen so als chaotisch dargestellt wird. So ein Chaos ist ja im traditionellen chinesischen Sinne immer etwas sehr, sehr Gefährliches, das ja die Stabilität gefährdet, eben auch die Stabilität innerhalb des Landes gefährden kann. Wie geht China denn mit diesem Chaos um?
China versucht, so viel Nutzen, wie es geht, aus diesem Chaos zu ziehen, weil sie versuchen, damit politische Botschaften vor allen Dingen in die Nachbarschaft zu schicken, um zu zeigen, hier schaut die USA, euer Partner, also eben der Partner Südkoreas, Japans, der Partner der Philippinen, das ist jemand, der nicht berechenbar ist, um damit sozusagen das Bild zu geben, vielleicht solltet ihr euch das nochmal überlegen, wie eng ihr dort zusammenarbeitet. Gleichzeitig schauen sie sich eben auch diese Strategien an, wie das dort vorangeht, mit welchen Eskalationsstufen man rechnen muss. Und sie ziehen ganz direkt Nutzen, als zum Beispiel der amerikanische Präsident Trump das Gipfeltreffen verschieben musste zwischen den USA und China, hat das China natürlich sehr in die Hände gespielt, weil sie zum einen der Region zeigen konnten, seht ihr, sie sagen immer, Indo-Pazifik ist das zentrale Interesse Amerikas, aber sie sind schon wieder im Nahen Osten. Und sie ziehen sogar noch die Truppen von euch ab. Und sie ziehen sogar noch die Luftabwehrraketen von euch ab. Und das hätte ihnen natürlich in die Hände gespielt. Gleichzeitig ist auch eine Waffenlieferung nach Taiwan daran gebunden, dass der US-China-Gipfel davor ablaufen wird. Und deswegen wurde auch der weiter nach hinten geschoben. Also auch die Bemühungen Taiwans, sich hier mit moderner Rüstungstechnologie auszustatten, wurde weiter im Zeitplan nach hinten geschoben. Und man sieht das jetzt, gab es eine Meldung, dass China darum gebeten hat, sich große Flugräume in der Nähe Taiwans zu reservieren für potenzielle Manöver. Es ist noch nicht angekündigt, dass es ein Manöver überhaupt geben soll. Es ging sozusagen nur an die Fluggesellschaften heraus für die nächsten, ich glaube, 3 bis 4 Wochen. Und dass man damit ein klares Zeichen an Japan setzen möchte und sagen, schau mal Japan, bist du dir sicher, dass du hier so eng mit den USA zusammenarbeiten möchtest und solltest du das nicht nochmal überlegen? Also es gibt so ganz Nebeneffekte, die China da herauszieht und die Chinesen in eine viel bessere Verhandlungsposition stellen.
Welchen Systemvorteil sieht denn dann China mit der ja sozusagen mehr oder weniger verdeckten militärischen Zusammenarbeit mit Iran?
Den Vorteil, den China hat, mit Iran militärisch verdeckt zusammenzuarbeiten, ist eben einen Partner zu haben, der letztendlich im erweitersten Sinne auch interoperabel ist und auch ähnliche Ziele mitverfolgt. Und die Chinesen machen das sehr clever, weil sie machen das nicht direkt, sondern über internationale Foren. Also zum einen Beispiel, Iran tritt eben der Shanghai Cooperation Organization 2023 bei und hat dann bereits im letzten Jahr, im Dezember 2025, die Möglichkeit, eine Militärübung der SCO, also der Shanghaier Kooperationsorganisation, auszugestalten, die SAHA 2025 mit China, Indien, Russland und anderen Ländern, wo es eben darum geht, das Signal zu geben, dass man hier eine vollständige Integration Teherans in das von China und Russland geführte Partnerschaftsnetzwerk hat. Also man kann ein Signal geben, was Xi Jinping ja auch bereits mit Putin und Kim Jong-un gemacht hat bei der großen Parade zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Peking, wo sie aufgetreten sind, dass man sagt, hier, das ist die neue Weltordnung. Und zum anderen kann man eben den Partner weiter integrieren. Und man hat das jetzt auch noch mal im Januar gesehen. Da gab es eine BRICS-Marineübung, Will for Peace 2026, also der Wille für Frieden 2026 in südafrikanischen Gewässern. Und da kam es wirklich zu dem Punkt, dass der Präsident Südafrikas sich gewünscht hat, dass die Iraner nicht teilnehmen, um die Amerikaner nicht zu verärgern, weil sie momentan mit den Amerikanern verhandeln und im Gegenzug die Iraner trotzdem einfach mitgefahren sind und dann eben am Schluss auch in der Abschlussparade mit dabei waren. Und damit hat China den Vorteil, Iran militärisch enger an sich zu binden, mehr Know-how zu verteilen, damit man eben auch in die gleiche Richtung viel effizienter laufen kann. Und gleichzeitig schaut das aber nicht nach einer chinesisch-iranischen Allianz aus, weil es läuft eben immer in diesen multilateralen Foren. Und das zu einer Zeit, wo die Amerikaner ihre Kooperation in multinationalen Foren eben zurückfahren. Als großes Beispiel eben die NATO.
Das klingt nach einem total geopolitischen, spektakulären Balanceakt, den Absolut. China sich da leistet. Ne? Vielen Dank, Frau Maybrit Stumbaum, Sicherheitsexpertin vom Spear-Institut. Also, Iran ist für China ein nützlicher Partner, um eigene Interessen durchzusetzen. China ist involviert in den Iran-Krieg. Nicht direkt auf den ersten Blick erkennbar und auch nicht immer nachweisbar, sondern hinter den Kulissen. Es geht um Dual-Use-Technologien, also die zivil und militärisch genutzt werden. Zum Beispiel geht es da um das chinesische Satellitennavigationssystem Beidou. Mit dem System trifft Iran mit Drohnen so genau wie noch nie. Und auf der anderen Seite profitiert China auch davon. Es testet seine Technologie, sammelt im großen Stil Daten und kann dabei auch sehen, wie US-Militärtechnik funktioniert und nicht funktioniert. Es gehe darum, die Kriegsführung zu beobachten und zu testen, was auch dann für ein mögliches Szenario in Taiwan wichtig sei, so Maybrit Stumbaum. Und China kann dabei auch schauen, inwiefern wichtige Seehandelswege für die Weltversorgung, wie aktuell Hormuz und potenziell die Taiwanstraße, als Druckmittel in Konflikten dienen können. Schreibt uns bei Anmerkungen, Lob und Kritik an weltmachtchina@ard.de. Zum Schluss habe ich noch einen Doku-Tipp für euch. Der Weltspiegel hat gerade eine Doku mit der ARD-China-Korrespondentin Marie von Mallinckrodt herausgebracht und sie schaut sich an, wie die Kommunistische Partei das Leben auf dem Land in China stärken will und welche Unternehmen, Social-Media-Plattformen und Veranstalter dabei mithelfen. Außerdem begleitet sie junge Menschen der Gen Z, die dem Stress der Großstadt entfliehen und ihr Glück auf dem Land suchen. Wenn euch das auch interessiert, ob der Plan der Kommunistischen Partei Chinas aufgeht und ob der Traum auf dem Land für die junge Generation wahr werden kann, dann schaut doch mal in die Weltspiegel-Doku Gen Z in China – Vorwärts aufs Land jetzt an, in der ARD Sounds App. Dort gibt es übrigens auch unseren Podcast Welt macht China. An dieser Folge haben mitgearbeitet Antje Bohnhage, Katharina Willinger, Astrid Freieisen, Zui Mu, Fanny Michaelis, Lena Petersen und ich, Joyce Lee. Vielen Dank auch nochmal an die Sicherheitsexpertin Maybrit Stumbaum vom Spear-Institut. Technik und Ton, Hendrik Fano und Tom Meges.